Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir heute Nachmittag wieder eine knappe Stunde lang dem Katechismus widmen, jenem großen, dicken Buch der Kirche, der katholischen Kirche, in dem unser Glaube zusammengefasst ist, in, wie soll man sagen, Blumensträußen oder Perlen, die wir uns näher anschauen dürfen, wo uns die Schönheit unseres Glaubens in einer sehr ansprechenden Weise dargelegt wird. Wir sind am Dienstag, wie jede Woche, mit Dekan Ludwig Schwind aus Mindelzell im Dekanat Krumbach verbunden. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Gott.
Danke, dass Sie heute wieder dabei sind. Herr Dekan, Sie behandeln ja jenen Teil des Katechismus, der die Feier des christlichen Mysteriums behandelt. Das heißt also die Sakramentenfeier in der Liturgie. Wir haben bereits behandelt, wer die Liturgie feiert. Jetzt sind wir gerade in dem Kapitel, wie die Liturgie gefeiert wird. Da ging es schon um Zeichen und Symbole, dann ging es um Worte und Handlungen in der Liturgie, um Gesang und Musik. Und heute sind wir mit Punkt 1159 bei den heiligen Bildern als Elemente in der Feier der Liturgie angelangt. Wir hören also im Punkt 1159: Das heilige Bild, die liturgische Ikone, stellt in erster Linie Christus dar. Es kann nicht den unsichtbaren, unfassbaren Gott darstellen. Die Inkarnation des Sohnes Gottes hat eine neue Bilderökonomie eingeführt. Wir hören ein Zitat von Johannes von Damaskus. Einst konnte Gott, der weder Körper noch Gestalt hat, keineswegs durch ein Bild dargestellt werden. Aber jetzt, nachdem er im Fleisch sichtbar wurde und mit den Menschen lebte, kann ich von dem, was ich von Gott gesehen habe, ein Bild machen. Wir schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn.
Ja, das ist also ganz großartig, was Johannes von Damaskus da sagt. Und er sagt es natürlich mitten hinein in den großen Bilderstreit. Nachdem die frühe Kirche zunächst also sehr sparsam war mit Bildern, auf Grabstätten kamen Zeichen auf wie der Fisch zum Beispiel, der Fisch, der dann verdeutlichen sollte, der Glaube an Jesus Christus. Dann aber in der konstantinischen Zeit, als die Basiliken dann gebaut wurden, hat man in die Apsis große Bilder hineingemalt. Und gerade die Ostkirche hat dann den wiederkommenden Herrn hinein, mit Mosaiken hineinmachen lassen. Und die Bilder sind immer stärker gerade von den Orden, von den Mönchen gepflegt worden. Und dann kam es im 8. Jahrhundert zu einer ganz großen Auseinandersetzung, soll man die Bilder in den Kirchen lassen oder sie wegtun. Und da kam es in der Ostkirche dazu, dass die Bilder rigoros entfernt worden sind. Der Kaiser hat das befohlen und trotz großer Widerstände, gerade der Mönche, wurde das dann durchgeführt. Es war also ein ganz erbitterter Streit, der sogenannte Bilderstreit. Und im Lauf der Kirchengeschichte ist es immer wieder einmal dazu gekommen, dass Bilder aus Kirchen entfernt worden sind. Sie wissen ja, die Ostkirche, die pflegt die Bilder sehr stark. Das ist eigentlich ein religiöser Akt, solche Bilder zu malen. Die Ikonostase, die den Raum, wo der Priester die unmittelbare Eucharistie feiert, wird ja getrennt. Durch die Ikonostase wird das Volk getrennt von dem, was der Priester da in der heiligen Handlung dann vollzieht. Ikonostase, das ist also eine ganze Reihe von Bildern, die da sind. Und das hat sich da in dem Bilderstreit am Ende herausgestellt, man darf die Bilder ehren. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt und das gilt natürlich auch für uns Katholiken, dass wir die Bilder ehren, weil sie uns Zeichen sind. Jetzt zum Beispiel, wie es hier im ersten Abschnitt da heißt, für Christus, Christusdarstellung. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, anschaubar geworden und deshalb können wir Bilder verwenden und das hat Johannes von Damaskus hier sehr großartig ausgedrückt. In der Reformationszeit ist wieder dazu gekommen, dass Bilder aus den Kirchen entfernt worden sind. Zum Beispiel in Wittenberg. Während Luther oben war auf der Wartburg und dort die Heilige Schrift übersetzt hat, da ist in Wittenberg ein großer Bildersturm ausgebrochen. Die ganzen Seitenaltäre sind hinausgeworfen worden und die unter dem Einfluss Calvins stehenden evangelischen Christen, die haben alles aus den Kirchen entfernt. Auf diese Weise ist zum Beispiel manche kleine Dorfkirche zu wunderbaren Altären gekommen, weil man in den Städten die Altäre hinausgeworfen hat. Also ein Kampf gegen die Bilder. Das kommt im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass die Bilder auch predigen. Die Biblia Pauperum ist ja ungeheuer wichtig. Die Menschen, die also nicht lesen und nicht schreiben konnten, sie haben in der Kirche die ganze Heilige Schrift oft vor Augen gehabt, in vielen Bildern.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Dekan. Was war denn eigentlich das Argument für diesen Bilderstreit? Warum macht man sich überhaupt Gedanken, ob man ein Bild verehren soll oder
ja,
nicht?
Ja, das hängt natürlich mit dem Bilderverbot des Alten Testamentes zusammen. Du sollst dir kein Bild machen. Das ist also in den 10 Geboten ja niedergelegt. Aber durch die Menschwerdung Christi ist dieses Gebot gleichsam außer Kraft gesetzt. Auf das weist der Johannes von Damaskus hin. Es war also schon in der, die Juden, die kennen ja keine bildliche Darstellung.
War das gleiche Argument auch zur Zeit der Reformation wieder tragend oder ging es da um etwas anderes?
Ja, natürlich war das in der Reformation wieder. Die waren also ja ausgesprochene Bibliker.
Obwohl ja Jesus Christus auch in der Heiligen Schrift als das Abbild Gottes dann, worauf ja auch der Katechismus sich bezieht, bezeichnet wird, nicht? Das Bild Gottes sozusagen,
ja,
die Ikone.
Er ist ja Mensch geworden. Der Mensch gewordene Sohn Gottes. Er ist anschaubar, greifbar geworden. Und deshalb können wir Bilder malen und können, das ist sehr interessant gewesen, der Heilige Vater war in einem Wallfahrtsort, wo eine Darstellung verehrt wird, wo man sagt, das sei ein Bild Christi und zwar vom Grabtuch. Da wird ja berichtet im Evangelium, dass der Apostel hineingeht ins Grab und dann sieht er die Leinenbinden dort liegen und das Tuch, mit dem sein Kopf verhüllt war. Und da ist die Überzeugung, dieses Bild da, das sei dieses Grabtuch. Der Heilige Vater hat sich ja nicht weiter dazu geäußert, aber er hat gesagt, solche Bilder wollen uns sagen, dass wir selber immer mehr das Bild Christi in unserem Herzen tragen sollen.
Ja, danke sehr. Unter Punkt 1160, dem nächsten Punkt, lesen wir also, die christliche Ikonografie gibt durch das Bild die gleiche Botschaft des Evangeliums wieder, die die Heilige Schrift durch das Wort übermittelt. Bild und Wort erhellen einander. Jetzt ein Zitat vom Zweiten Konzil von Nicäa aus dem Jahr 787. Kurz, wir bewahren alle kirchlichen Traditionen, ob sie uns schriftlich oder mündlich anvertraut wurden, ohne sie durch Neuerungen zu entstellen. Eine dieser Traditionen ist die Ikonenmalerei. Da sie mit den Berichten des Evangeliums übereinstimmt, ist sie uns nützlich, den Glauben an die wirkliche und nicht eingebildete Menschwerdung des Wortes Gottes zu bestärken und uns großen Gewinn zu bringen. Denn die Dinge, die einander gegenseitig erhellen, haben offensichtlich die gleiche Bedeutung.
Ja, also dieses zweite Konzil von Nicäa hat dann im Bilderstreit eben entschieden, dass Bilder gemalt werden dürfen. Das hat sich auch niedergeschlagen in einer Synode von Frankfurt. Und zwar unter Kaiser Karl dem Großen. Das hat also Wellen geschlagen bis zu uns herüber, dieser Bilderstreit. Und da hat man bei dieser Synode von Frankfurt sich auch ganz klar für Bilder entschieden. Aber die Bestimmungen des Konzils, dieses zweiten Konzils von Nicäa, sind zum Teil in falschen Übersetzungen herübergekommen. Und so hat man gemeint auf der Synode von Frankfurt, man müsste da manche Korrekturen anbringen. Das hat sich sogar noch eine ganze Zeit hingezogen, aber Papst Hadrian, der hat dann entschieden, wir nehmen das zweite Konzil von Nicäa an, auch für die Westkirche. Also es war schon sehr wichtig, dass man da mit einer Zunge sozusagen gesprochen hat. In zwischen dem ganzen Bilderstreit, der ja wirklich, also man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie tief der gegangen ist.
Für uns heute sozusagen ganz selbstverständlich, dass wir Bilder verehren dürfen. Wir bringen die Bilder ja auch zum Segnen. Also wenn wir jetzt eine Statue haben, ist es ja üblich, dass wir damit auch zu einem Priester gehen und bitten, diese Statue etwa von der Mutter Gottes, vom heiligen Josef, segnen zu lassen. Vielleicht so eine kleine Zwischenfrage, Herr Dekan, was hat es denn mit dieser Segnung auf sich? Das Bild stellt ja die Mutter Gottes schon dar oder den heiligen Josef oder wen auch immer, den heiligen Florian.
Ja, da stellt sich das natürlich in besonderer Weise in den Dienst des Glaubens, wenn ich ein Bild segne. Also das soll schon, sagen wir, dem profanen Bereich entzogen werden dadurch.
Das heißt, man gibt hier Ausdruck, dass man das jetzt in einer ganz bestimmten Weise verwenden möchte.
Genau.
Gut, dann fährt der Katechismus also zu den Bildern hier im nächsten Punkt noch fort, in 1161. Sämtliche Zeichen der Liturgiefeier beziehen sich auf Christus, so auch die Bilder der heiligen Gottesmutter und der Heiligen. Sie sind Zeichen für Christus, der in ihnen verherrlicht wird. In ihnen schauen wir die Wolke von Zeugen, welche sich weiterhin um das Heil der Welt sorgen und mit denen wir vor allem in der sakramentalen Feier vereint sind. Durch ihre Ikonen sieht unser Glaube den nach dem Bilde Gottes geschaffenen, endlich zur Gottähnlichkeit verklärten Menschen und sogar die Engel, die ebenfalls unter Christus, dem Haupt, zusammengefasst sind. Es folgt wieder ein Zitat vom Zweiten Konzil von Nicäa. Folgend der gottkündenden Lehre unserer heiligen Väter und der Überlieferung der katholischen Kirche, denn wir wissen, dass diese vom Heiligen Geist, der in ihr wohnt, stammt, beschließen wir mit aller Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in den heiligen Kirchen Gottes, auf den heiligen Geräten und Gewändern, Wänden und Tafeln, Häusern und Wegen, ebenso wie die Darstellung des kostbaren und lebendig machenden Kreuzes, die ehrwürdigen und heiligen Bilder, seien sie aus Farben, Stein oder sonst einem geeigneten Material, anzubringen. Dies gilt für das Bild unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus Christus, unserer unbefleckten Herrin, der heiligen Gottesgebärerin, der ehrwürdigen Engel und aller heiligen und frommen Menschen.
Ja, da haben sie also in dem zweiten Konzil von Nicäa sozusagen all unsere Bildstücke und die Wegkreuze und all das ist da enthalten. Also unsere Landschaft ist ja durchzogen von diesen Dingen. Also gerade bei uns im süddeutschen Raum. Wenn ich daran denke, wie viele Bildstöcke wir haben, wie viele Wegkreuze, und das sind ja alles Zeichen des Glaubens. Natürlich muss man immer wieder daran denken, schauen Sie, wenn ein Feuerwehrhaus eingeweiht wird und da ist der heilige Florian dargestellt. Das ist immer auch ein Ausdruck des Glaubens, unseres Glaubens an den Herrn, aber auch an die Fürsprache der Heiligen. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass da der Glaube Gestalt annimmt, dass man sozusagen etwas sieht und auch erinnert wird. Wenn da jemand an so einem Bildstock vorbeigeht, dann schaut er hin, was ist jetzt das? Und je nachdem, wie stark er im Glauben ist, wird er ein kurzes Gebet aussprechen. Weil wir ja in vielerlei Gefahren und Gefährdungen uns befinden. Auch die Engel mit ihren Darstellungen. Schauen Sie in unsere Barockkirchen. Das ist ja eine einzige Wolke, nicht nur der Zeugen, der Heiligen, sondern auch der Engel. Gerade die Barockzeit, die hat ja überschwänglich die Engel immer wieder dargestellt. Manche haben gesagt, man hat sie zu sehr verniedlicht. Da vergisst man dann wiederum, dass die Putten, die da in den Barockkirchen in so großer Zahl sind, auch Bilder sind für die früh verstorbenen Kinder. Zur damaligen Zeit war die Kindersterblichkeit ja sehr groß. Und man war immer der Meinung, dass die Kinder, die so früh sterben müssen, die sind ja oft bald nach der Taufe gestorben, dass die Gott zu seinen Engeln holt. Also die Putten haben auch ihre eigene Bedeutung. Weil man manchmal sagt, ach, in der Barockzeit, die haben die so niedlich dargestellt. Ein Engel, das ist doch eine kraftvolle Gestalt, das ist doch eine Wucht, so ein Engel. Natürlich ist er das auch. Aber Engel sind diejenigen, die Gott loben und preisen und da uns Zeugnis geben für das Lob Gottes, das auch wir immer wieder anstimmen sollen und in das wir einstimmen sollen, so wie beim Sanctus, wo wir einstimmen in den Gesang der Engel.
Die Engel sind jetzt nicht Fleisch geworden, aber sie sind den Menschen wiederholt erschienen und das ist ja auch in der Heiligen Schrift bezeugt, also daher auch das Recht, sich ein Bild von diesen reinen Geistern zu machen, nehme ich an.
Ja, ja, natürlich, denken Sie an den Engel Gabriel, der zu Maria kommt, oder andere Engelsdarstellungen. Denken Sie daran, wie zum Propheten Elia der Engel kommt, der sagt, steh auf, iss, du hast einen weiten Weg vor dir.
Oder auch im Buch Tobit, wenn man daran denkt, nicht, wo der Erzengel Raphael ihn lange begleitet, ohne dass er überhaupt merkt, dass er da einen Engel an der Seite hat, weil er so aussieht wie ein menschlicher Begleiter.
Ja. Ob wieder Petrus im Gefängnis sitzt und dann kommt ein Engel und holt ihn raus.
Also Bilder von Engeln, von Heiligen, die Bilder der Mutter Gottes, Bilder natürlich Jesu Christi. Jetzt ist es ja so, Jesus Christus ist gekommen, das war ja unsere Begründung dafür, dass wir Bilder uns machen dürfen, nachdem im Alten Testament das ja verboten war. Jetzt sieht man aber in Kirchen oft auch Bilder von Gott Vater und auch vom Heiligen Geist, die ja nun nicht Mensch geworden sind als diese göttlichen Personen. Wie ist denn das da?
Ja, also da hat die Kirche immer, also was den Heiligen Geist zum Beispiel anlangt, hat die Kirche immer gewollt, dass der so dargestellt wird, wie er in der Heiligen Schrift beschrieben ist. Also entweder mit Flammen oder in Gestalt wie eine Taube. Deshalb finden wir ja in vielen Kirchen diese Taubendarstellung, das also immer ein Bild für den Heiligen Geist ist. Jetzt Gott Vater, da wird es natürlich dann schwierig, aber da in der Apokalypse ist da die Rede von dem, wie soll ich sagen, von dem Kreis, von dem ewigen Kreis. Also da sind so Bilder dargestellt, da ausgedrückt und das wird dann übernommen von der Malerei. Also da ist man natürlich manchmal nicht ganz so glücklich, wenn man da dann eben so einen alten Mann mit Bart sieht, aber es soll natürlich die Ewigkeit darstellen, es soll die Ehrwürdigkeit auch darstellen. Menschen vergangener Jahrhunderte haben ja im Kreis etwas Verehrenswürdiges gesehen. Also da tun wir uns dann schon ein bisschen schwerer. Die Ostkirche, die stellt ja die Dreifaltigkeit dar mit dem Bild von den drei Männern, die zu Abraham kommen. Dieses Bild ist also in der Ostkirche für Dreifaltigkeit. Bei uns ist die Darstellung meistens ein Dreieck mit einem Auge. Also schon sehr abstrakt dann. Aber es gibt auch Darstellungen der Dreifaltigkeit mit drei Gesichtern. Also solche Dinge gibt es auch. Und dann gibt es im 18. Jahrhundert zurückgehend auf Visionen der heiligen Crescentia von Kaufbeuren den Heiligen Geist als Jüngling. Diese Darstellung des Heiligen Geistes als Jüngling, die ist von der Kirche sehr zurückgewiesen worden und darf nicht gemalt werden. Es gibt allerdings einige Kirchen, wo dieses Bild noch erhalten ist. Aber die meisten sind übermalt worden, also in der Schongauer Stadtpfarrkirche. Da kann man das Bild noch sehen, das zurückgeht auf die Vision der Crescentia von Kaufbeuren. Ich kenne auch ein Bild in unserer näheren Nachbarschaft, in einer Kapelle in Muttershofen, nahe Maria Vesperbild. Da ist diese Darstellung und zwar gemacht worden im 19. Jahrhundert. Also ich vermute, man müsste jetzt das genauer anschauen, dass der Pfarrer, der das malen hat lassen, ein großer Verehrer der Crescentia von Kaufbeuren war. Aber das hat diese Ausdrucksweise, die aufgrund der Visionen der Crescentia von Kaufbeuren dargestellt worden ist, das hat später auch dazu geführt, dass es so lange gedauert hat, dass die Crescentia selig und dann heilig gesprochen worden ist. Die Crescentia von Kaufbeuren ist erst jüngst heilig gesprochen worden. Das war also ein langer Prozess. Und da hat diese Darstellung schon eine gewisse Rolle gespielt, weil man gesagt hat, die sind da nicht ganz folgsam gewesen, die Schwestern in Kaufbeuren, als der Papst das verboten hat. Aber die haben scheinbar noch so viele Bildler übrig gehabt, und haben das auch unter die Leute bringen wollen.
In jedem Fall, wenn wir uns ein Bild machen von den Heiligen oder auch von Jesus Christus, dem menschgewordenen Wort Gottes, es ist immer so, dass wir in diesem Bild an die Wirklichkeit, an die eigentliche Wirklichkeit erinnern und nicht jetzt hier Farbe und Leinwand oder Holz verehren, sondern immer den, der dahinter steht.
Interessanterweise ist die Darstellung von Heiligen schon sehr früh. Das geht also schon in die Zeit der Martyrien zurück. Geht also schon ins dritte, zweite Jahrhundert zurück, dass an den Gräbern von Märtyrern Bilder dieser Märtyrer gemacht worden sind, die man da sozusagen mitnehmen konnte, dort berühren konnte und mitnehmen konnte. Schau, interessant, ich habe mal gelesen von einem Studenten, der später dann Professor geworden war, ein Freund von Johann Michael Seiler, der hat sehr gut malen können und der hat sein Studium damit finanziert, dass er Heiligenbildchen gemalt hat.
Also Bilder als eine Hilfe für uns im Glauben, als eine Gedächtnisstütze, auch im Alltag, wenn wir also Wegkreuze sehen. Ich glaube, dazu sagt auch der nächste Punkt im Katechismus noch etwas, wenn wir den vielleicht mal lesen, das ist 1162. Die Schönheit und die Farbe der Bilder regen mein Gebet an. Sie sind ein Fest für meine Augen, so wie das Bild der Landschaft mein Herz anregt, Gott zu preisen. Das war wieder ein Zitat von Johannes von Damaskus. Die Betrachtung der heiligen Bilder zusammen mit dem Nachsinnen über das Wort Gottes und mit dem Gesang der kirchlichen Hymnen fügt sich in die Harmonie der liturgischen Zeichen ein, damit das gefeierte Mysterium sich dem Gedächtnis des Herzens einpräge und sich sodann im neuen Leben der Gläubigen auspräge.
Ja, die Barockzeit war ja da ein Meister in diesen Dingen, wo wirklich die Bilder, also ein Fest der Bilder, könnte man sagen. Jede Barockkirche ist ja eine einzige Predigt. Also die haben das also hervorragend verstanden. Da schwingt ja alles dann zum Altar hin und dann die Deckenbilder, da wo der Himmel sozusagen auf die Erde geholt wird und uns der Blick geöffnet wird für den Himmel. Wie oft ist in den Kirchen dargestellt dann das jüngste Gericht, damit wir daran denken, dass wir auch einmal Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Also da ist eine solche Fülle gerade in der Barockzeit geschehen, aber auch in anderen Zeiten. Wenn man die Sprache zu lesen versteht, dann schließt sich einem da sehr viel auf.
Ja, Herr Dekan, herzlichen Dank. Dann darf ich Frau Grunmeier aus Bad Wurzach begrüßen. Grüß Gott, Frau Grunmeier.
Grüß Gott, Herr Dekan, Schwind. Also mit dem Gottvaterbild, da habe ich eigentlich keine Probleme. Und zwar die alte Gottvaterbilder, wir haben es ja bei uns in der Barockkirche, das ist an der Barockstraße, sind ja auch solche Bilder drin. Aber Jesus hat mal irgendwo gesagt, als die Apostel zu ihm gesagt haben, zeig uns den Vater. Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater.
Ja.
Und das ist ein wunderbares Wort.
Ja.
Und da habe ich immer gedacht, ja, wenn wir in der Familie, und da sieht man manchmal die Buben und so, und dann denkt man, das ist ganz der Vater. Das ist eine Erinnerung und ja, wir sagen das auch so, das ist ganz der Vater. Und Jesus sagt auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Also muss doch Gott Vater eigentlich gleich aussehen wie Jesus. Und ich finde das jetzt also ein ganz schönes Bild, wenn ich noch den barmherzigen Jesus ansehe, auf den Bilder. Oder jetzt auch, wie man sagt, Manopello oder eben solche Bilder. Und dann denke ich, ja, Jesus, ganz der Vater. Also ich wollte das bloß mal so reinwerfen.
Ja,
und ich höre mir die Antwort noch am Radio an. Danke.
Dankeschön, Frau Grunmeier. Herzliche Danke. Grüße nach Bad Wurzach.
Das ist ein sehr guter Gedanke.
Ich finde das interessant, was die Frau Grunmeier gesagt hat, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja eigentlich nur wissen, was Vater und was Sohn ist, was dieses Verhältnis bedeutet, aus dem Menschlichen. Und das ist offensichtlich ja von Gott so eingerichtet worden, dass es für uns Bild sein darf,
ja,
für die eigentliche Wirklichkeit, also das Verhältnis von Gott Vater zu seinem Sohn. Es ist irgendwie auch, es ist schön zu sehen, was für eine Würde auch dieses Verhältnis mit sich bringt, dass es so ein Abbild Gottes ist, nicht?
Ja, da kann man ja wunderbare Darstellungen dann sehen, dieser Gnadenstuhl zum Beispiel, der im Mittelalter, gerade in der Gotik, dann entwickelt worden ist, wo Gott Vater das Kreuz hält und der Heilige Geist auch mit dabei ist. Also die Dreieinigkeit, also ganz großartige Darstellungen hat man da in dieser Zeit gemacht, die dann auch in der Barockzeit eine große Rolle spielen.
Frau Kronmeier hat jetzt noch so nebenbei erwähnt, naja, eigentlich müsste ja der Vater, der himmlische Vater, dann genauso aussehen wie der Sohn.
Ja, vielleicht sollte man das. Solche Darstellungen gibt es ja.
Ja.
Solche Darstellungen gibt es ja. Also Dreifaltigkeitsdarstellungen, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist mit drei Gesichtern dargestellt werden. Mit drei gleichen Gesichtern.
Wobei man natürlich das jetzt vielleicht diese Bemerkung noch ein bisschen auf die geistige Ebene hochheben muss und sagen muss, so wie der Sohn ist, so ist der Vater nicht. Also nicht, dass man sich jetzt den Vater leiblich vorstellt. Ja, nur der Sohn hat ja den Leib angenommen, nicht?
Ja, ja.
Bevor wir jetzt zum Abschluss dieses Punktes kommen, wir haben den letzten Teil aus dem Katechismus dazu jetzt schon gelesen, noch eine Frage. Es kommt auch öfter mal der Einwand, Herr Dekan, Bilder sind zwar eine ganz schöne Sache, aber letztlich sind sie in gewisser Weise eine Ablenkung vom Wesentlichen. Und dann sieht man Kirchen wie etwa von Trappistenmönchen, die doch sehr einfach gehalten sind, eben um sich ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren, eben nicht auf viele Goldornate und viele Verzierungen und so weiter. Wo muss man jetzt die Hilfe eines Bildes zum Gebet, zur Konzentration, vielleicht auch zur Umkehr sehen und dann auch das Bild vielleicht als Ablenkung?
Es hat beides sein Recht. Es hat beides sein Recht. Natürlich kann man die Liturgie für sich nehmen und ohne Bilder auskommen, aber auf der anderen Seite sind die Bilder halt oft auch eine große Hilfe, die uns etwas von der Schönheit des Himmels auch zeigen.
Das heißt, wenn man das so hört, wie Sie das sagen, könnte man meinen, es ist jeder ein bisschen auch selbstverantwortlich, wie er mit solchen Dingen umgeht und dass er ein Bild auch dann verwendet, wenn es ihm eine Hilfe ist und dann nicht verwendet, wenn er merkt, nee, vielleicht bin ich jetzt in einer anderen Verfassung und brauche diese Hilfe nicht.
Ja, genau. Ich meine, da kann einer ja dann abschalten auch. Das ist ja auch nicht so, dass man die Bilder eben in gleicher Weise wahrnimmt. Wenn sie in der Barockkirche zu Hause sind, dann tun sie ja nicht jeden Sonntag dann über die Bilder meditieren, sondern sie haben ganz einfach diese Atmosphäre und freuen sich daran, an diesem Bilderreichtum, ohne das jetzt im Einzelnen da zu betrachten.
Dieser letzte Absatz, den wir über die Bilder gelesen haben, der fasst noch einmal drei Elemente zusammen, die im Katechismus genannt wurden zur Ausschmückung und Bereicherung der Feier der Liturgie, der Sakramente, und zwar die heiligen Bilder, Nachsinnen über das Wort Gottes, Gesang der kirchlichen Hymnen. Das heißt, ein Element fehlt mir hier, und zwar ist das die Architektur. Sie haben vorhin von Barockkirchen gesprochen. Sollten wir die verschiedenen Stile, auch Kirchenbauten, hier den Bildern zuordnen? Ich habe doch den Eindruck, dass eine schöne Kirche einfach von ihrer Struktur her, ob das nun barock, gotisch oder wie auch immer ist, auch eine Hilfe sein kann zum Beten.
Natürlich, die Gotik, da strebt ja alles dem Himmel zu. Die Romanik, die also alles sehr viel schwerer nimmt, aber zur Mitte hinführt, zur Eucharistie. Dann der Barock natürlich, der den Himmel öffnen will. Dann hat es ja im 19. Jahrhundert die ganze Erneuerung der Stile gegeben und im 20. Jahrhundert, da ist man bemüht, sozusagen Kirchen zu bauen, wo dann der Altar die Mitte ist und die Gemeinde sich um den Altar schart. Gerade im 20. Jahrhundert sind ja ganz hervorragende Kirchenbauten geschehen. Wenn Sie nur an Gottfried Böhm denken und solche Baumeister, die hervorragende Kirchen gebaut haben, oder Wex oder Zumwinkel oder andere bedeutende Architekten, die haben sich schon wirklich bemüht, großartige Sachen da hinzustellen, um den Menschen zu helfen, dieses Geheimnis, das uns geschenkt ist in der Eucharistie, würdig zu feiern.
Gut, damit haben wir also auch die Architektur noch ein bisschen untergebracht. Vielleicht auch ein kleiner Seitenwink auf die Sinnhaftigkeit eines vielleicht etwas aufwendigeren Kirchenbaus Zeichen für Gott, für unsere Liebe zu Gott, für unsere Verbindung zu Gott, aber auch Hilfe für das Volk Gottes zum Beten, also nicht einfach sinnlose Geldverschwendung. Herr Dekan Gschwind, wir kommen jetzt zum nächsten größeren Punkt. Wann wird die Liturgie gefeiert? Also wir haben gehört, wer sie feiert, wo, wie sie gefeiert wird und wann wird sie gefeiert. Hier ist die Rede zunächst einmal von der liturgischen Zeit. Was ist eine liturgische Zeit? Und wir hören hier aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein Zitat unter dem Punkt 1163. Als liebende Mutter hält die Kirche es für ihre Aufgabe, das Heilswerk ihres göttlichen Bräutigams an bestimmten Tagen das Jahr hindurch in heiligem Gedenken zu feiern. In jeder Woche begeht sie an dem Tag, den sie Herrentag nennt, das Gedächtnis der Auferstehung des Herrn, und einmal im Jahr feiert sie diese Auferstehung zugleich mit dem seligen Leiden des Herrn an Ostern, ihrem höchsten Fest. Im Kreislauf des Jahres entfaltet sie das ganze Mysterium Christi. Indem sie so die Mysterien der Erlösung feiert, erschließt sie die Reichtümer der Machterweise und der Verdienste ihres Herrn, so dass sie jederzeit gewissermaßen gegenwärtig gemacht werden und die Gläubigen mit ihnen in Berührung kommen und mit der Gnade des Heils erfüllt werden.
Das ist ja großartig von der Kirche, das ganze Kirchenjahr. Also wenn man im Advent anfängt, also die Vorbereitung auf Weihnachten, dann das Weihnachtsfest, dann die nachweihnachtliche Zeit, dann die Fastenzeit mit der Vorbereitung auf das Osterfest, die nachösterliche Zeit, dann das Pfingstfest. Und so geht's das ganze Jahr hindurch, wo wir ständig mit dem Leben, mit dem Wirken des Heilands konfrontiert werden. Natürlich jeden Sonntag im Evangelium. Hören wir von Jesus, werden wir hineingenommen. Und dann all die Feste, die feiern, ob das Christi Himmelfahrt ist, ob das von Leichnam ist. Also das ganze Jahr durchziehen diese Feste, wo wir immer wieder neu in das Geheimnis hineingenommen werden, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus uns erlöst hat und dass wir eine Zukunft haben im Himmel.
Eine abschließende Frage. Wir feiern ja diese Feste jedes Jahr, also jedes Jahr das Gleiche. Jesus ist einmal damals gestorben und jedes Jahr feiern wir das. Wenn man ganz genau hinhört, dann hört man nur zum Beispiel am Gründonnerstagabend, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, also die Worte Jesu im Abendmahl, denn in der Nacht, da er verraten wurde, und dann kommt ein kleiner Einschub, da heißt, und das ist heute, ja, nahm er das Brot. Was bedeutet das? Wie kann die Kirche sagen, das ist heute?
Ja, das ist, wissen Sie, da sind wir ja sozusagen aus der Zeit heraus. Das ist heute, da sind wir mit hineingenommen in den Abendmahlsaal. Also da die Verheutigung sozusagen, die Vergegenwärtigung. Also da sind wir total mit hineingenommen. Das ist heute. Ich meine, das ist schon was Großartiges, dieses Heute. Das ja auch im Evangelium bei Lukas. Siebenmal kommt es heute vor.
Das heißt, es ist fast ungeheuerlich, sowas zu sagen, aber wir dürfen, wenn wir am Gründonnerstag in der Kirche das Abendmahl mitfeiern, wirklich sagen, wir sind dabei.
Mit dabei.
Wie schon der große heilige Augustinus auch gesagt hat, nicht? Waren dabei.
Ja, und da ist eben schade, dass gerade der Gründonnerstag, dass kein Feiertag ist, von vielen nicht genügend wertgeschätzt wird, obwohl das ein so hohes Ereignis ist, wo wir dran denken an die Einsetzung der Eucharistie, an die Priesterweihe. Also das ist also sowas Großartiges.
Wenn hier im Katechismus steht, dass Ostern der höchste Feiertag der Kirche ist, dann muss man natürlich auch genau hinschauen und sehen, dass Ostern ein ganzes Triduum ist, nicht? Das bereits am Gründonnerstag beginnt und eine Einheit bildet bis zum Ostersonntag.
Ja. Ich meine, das kann man gar nicht groß genug begehen, auch die Osternacht. Die war ja im früheren Jahrhundert oft sehr stiefmütterlich am Karsamstagmorgen. Also da hat sich ja einiges getan. Heute ist die Osternacht also wirklich ein Höhepunkt des Kirchenjahres.
So soll es sein. Herr Dekan Gschwind, ganz herzlichen Dank für diese Stunde, in der wir uns jetzt über die Feier der Sakramente der Kirche unterhalten durften anhand des Katechismus. Herr Dekan Gschwind, ich darf Ihnen alles Gute wünschen und nochmal herzlichen Dank und vergelt's Gott.
Ja, vielen herzlichen Dank auch Ihnen.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Viel Freude mit unserem Programm. Alles Gute, Ihr Peter Sonneborn.